Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Er könnte die Wahl als unverbindlichen Stimmungstest verbuchen, aber Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Kommunalwahlen am Wochenende in der Türkei zum großen Schicksalsvotum erklärt. Den Oppositionskandidaten droht er mit Gefängnis, unser erstes Thema. Um den Ausbau der umstrittenen EU-Grenzschutzagentur Frontex geht es danach. Und wir zeigen zum Ende unserer Reihe Klimaschutz in Schweden, wie sehr die Ideen der Generation Thunberg bereits im Alltag verankert sind. Die Maßnahmen passen kaum zum Anspruch von Staatspräsident Erdogan, eine aufstrebende Regionalmacht zu führen, aber die Realität ist nun mal, wie sie ist. Weil die Inflation so hoch ist und die Wirtschaft da niederliegt, lässt die türkische Regierung an Extraständen im Land verbilligtes Gemüse verkaufen für die notleidende Bevölkerung. Gut möglich, dass die Türken die Regierungspartei für diese Wirtschafts- und Versorgungskrise bei den Kommunalwahlen am Wochenende abstrafen. Noch aber stemmt sich der wahlkämpfende Präsident gegen die drohende Verluste, schimpft auf die Banken und versucht, mit Symbolpolitik zu mobilisieren.
Wir können den Eintritt zur Hagia Sophia kostenlos machen. Wir können das sogar nicht nur kostenlos machen, sondern nach den Wahlen können wir die Hagia Sophia zu dem machen, was sie mal war. Was bedeutet das? Wir können aus dem Museum Hagia Sophia wieder eine Moschee Hagia Sophia machen.
Aber Präsident Erdogan setzt nicht nur auf Symbolpolitik, sondern auch auf Drohungen. Sollte die Opposition in den großen Städten die Macht übernehmen, könnten ihre Vertreter im Gefängnis landen und die Kommunen unter Zwangsverwaltung gestellt werden. In den Kurdengebieten ist das schon heute der Fall, wie Susanne Güsten berichtet.
Eine Wahlveranstaltung der Kurdenpartei HDP in Diyarbakir. Fast 20 Jahre lang regierte die Kurdenpartei in der Millionenstadt im Südosten des Landes bis vor 2,5 Jahren. Da setzte die türkische Regierung die HDP-Bürgermeister ab und entsandte einen Zwangsverwalter nach Diyarbakir. Bei der Kommunalwahl am Sonntag will die Kurdenpartei das Rathaus zurückerobern und wird das Umfragen zufolge mit einer haushohen Mehrheit schaffen. Die Frage ist nur, ob ihre Vertreter dann auch wieder regieren können. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprach die Drohung schon vor Monaten offen aus.
Ich kündige hiermit ganz klar an, wenn bei den Kommunalwahlen im März wieder Terrorhelfer gewählt werden sollten, dann werden wir nicht abwarten und zusehen, was geschieht. Wir werden sofort handeln und wieder Zwangsverwalter einsetzen.
Bisher beschränkte sich die Regierung mit diesen Methoden auf das Kurdengebiet. Die Kommunalpolitiker der HDP würden dort mit der Terrororganisation PKK zusammenarbeiten, lautete ihr Argument. Doch kurz vor der Kommunalwahl will Ankara auch in anderen Landesteilen Gründe gefunden haben, sich gewählter Oppositionspolitiker zu entledigen. Undurchsichtige Geschäfte wirft die Regierungspresse etwa Mansur Yavaş vor, dem Spitzenkandidaten der bürgerlichen Opposition in Ankara. Er hat laut Umfragen gute Chancen, das Rathaus der Hauptstadt für die kemalistische CHP zu erobern. Staatspräsident Erdogan warnte die Bürger von Ankara in einem Fernsehinterview davor, Yavaş zu wählen.
Selbst wenn er noch an der Wahl teilnehmen kann, wird er sich anschließend vor der Nation verantworten müssen. Er hat ja keine parlamentarische Immunität. Dann wird er teuer bezahlen müssen. Und dann werden auch die Bürger von Ankara einen hohen Preis zu zahlen haben.
Auch an den Parteivorsitzenden der CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, richtete Erdogan eine Warnung, diesmal bei einem Wahlkampfauftritt.
Herr Kemal vertraut offenbar noch auf seine parlamentarische Immunität. Ich werde ihm aber durch meine Anwälte von der Justiz nachgehen lassen.
Und völlig unmissverständlich drohte er der Oppositionspolitikerin Meral Akşener, die nicht im Parlament sitzt und daher keine parlamentarische Immunität besitzt.
Für diese Dame gibt es kein Schlupfloch, durch das sie entwischen kann. Sie ist ja nicht im Parlament. Mit ihr werden wir dann sofort abrechnen und sie wird teuer bezahlen.
Einige säßen ja schon im Gefängnis, fügte Erdogan in Anspielung auf den früheren HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas hinzu, der seit 2,5 Jahren hinter Gittern ist. Das könne auch ihr noch blühen, drohte er Akşener. Kurz vor dem Urnengang legte die Regierung noch einmal nach und ließ Listen von hunderten Oppositionskandidaten veröffentlichen, die terroristische Verbindungen haben sollen. Mit Namen und Fotos prangerten Regierungsmedien die angeblichen Terrorkandidaten an, die für kemalistische, nationalistische und islamistische Parteien gegen die AKP kandidieren. Als Beleg werden Geheimdienstdossiers zitiert, wonach ein Kandidat zum Beispiel eine Tochter im Kreisvorstand des Menschenrechtsvereins haben soll, ein anderer einen Bruder, der auf Facebook einmal Kurdistan und die PKK gerühmt haben soll. Sie alle würden nach der Wahl abgesetzt, kündigte Erdogan diese Woche an. Sein Innenminister Süleyman Soylu sekundierte.
Keiner von diesen Leuten darf Stadtrat sein, denn sie haben Verbindungen zur PKK. Wir werden sie alle absetzen. Alle. Was die Wahlkommission dazu sagt, interessiert mich nicht. Ich bin Innenminister und wenn ich sehe, dass jemand Verbindungen zum Terror hat, dann leite ich ein Verfahren gegen ihn ein und setze ihn ab.
Wie die Wahl ausgeht, wird mit Spannung erwartet. Und erst recht, was danach geschieht.
Susanne Güsten berichtete aus Istanbul. Die Migrationsfrage zählen viele EU-Politiker zu den wichtigsten Zukunftsfragen für Europa. Kein Wunder, dass die Bundeskanzlerin erleichtert wirkte, als sie im vergangenen Sommer in Brüssel eine wichtige Einigung verkünden konnte.
Wir haben ein umfassendes Migrationskonzept sozusagen entwickelt, das die Außengrenzen und die Kontrolle dieser Außengrenzen umfasst, dass das auswärtige Handeln, also das Handeln außerhalb der Europäischen Union mit einbezieht und dass die inneren Aspekte, die internen Aspekte, also was wir jetzt als Sekundärmigration bezeichnen, auch in den Blick nimmt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel im vergangenen Sommer. Zu diesem Konzept gehörte damals die personelle Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Schon 2020 sollten 10.000 zusätzliche Mitarbeiter bereitstehen. Doch am Ende ist die Umsetzung mal wieder deutlich komplizierter. Zu viele Vorbehalte in den Mitgliedstaaten. Die Verstärkung wird noch Jahre auf sich warten lassen. Erst 2027 sollen die zusätzlichen Beamten bereitstehen. Andreas Meyer-Feist über die Geschichte einer umstrittenen EU-Organisation.
Seit mehr als 10 Jahren gibt es Frontex, lange Zeit ein Reizwort in der Migrationspolitik. Heute ruhen auf der Grenzschutzagentur aber neue Hoffnungen. Eine effektive Kontrolle der EU-Außengrenzen soll garantiert werden, mit deutlich mehr Kompetenzen als früher. Cecilia Malmström hat Frontex mit aufgebaut. Heute ist sie EU-Handelskommissarin. Früher war die schwedische Politikerin der Liberalen für Inneres zuständig und damit auch für die EU-Sicherheitspolitik.
Ich möchte, dass wir in der Lage sind, Menschen in Not Schutz zu geben. Ich möchte, dass Menschen legale Möglichkeiten haben, einzuwandern. Und um das zu erreichen, müssen wir illegale Einwanderung bekämpfen.
Dafür sollte Frontex zuständig sein, mit relativ wenig Personal. Nur gut 300 Mitarbeiter koordinierten von Warschau aus die nationalen Grenzpolizisten. Ihre Hilfsmittel, Hubschrauber, Boote, Radaranlagen und Wärmebildkameras, außerdem schnelle Eingreiftruppen. Das Prinzip: Frontex hilft den EU-Staaten, die gegen illegale Einwanderung ankämpfen. Bis zum Jahr 2013 praktisch abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Das änderte sich am 3. Oktober 2013. Vor der Küste der Insel Lampedusa sank ein Flüchtlingsboot aus Libyen. Hunderte Menschen ertranken. Die Folge: eine heftige Diskussion über Sinn und Zweck der Frontex-Einsätze. Die Konsequenz: ein Umdenken.
Das Allerwichtigste ist die klare Festlegung, dass oberste Priorität auch bei Einsätzen von Frontex die Seenotrettung sein muss.
Erinnert sich die SPD-Europapolitikerin Birgit Sippe. Frontex blieb in der Kritik. Pro Asyl behauptete Frontex Verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, das Seerecht und die Genfer Flüchtlingskonvention. Judith Sunderland von Human Rights Watch ging in ihrer Kritik noch weiter. Wir haben Frontex Europas schmutzige Hände genannt, weil sie Flüchtlinge Haftbedingungen in Libyen ausliefert, die unmenschlich und entwürdigend sind. Frontex-Chef Fabrice Leggeri, ein ehemaliger französischer Diplomat, kennt diese Argumente, aber er bleibt dabei. Die Frontex-Arbeit sei essentiell für Europa. Wenn wir uns im Schengen-Raum ohne Grenzen frei bewegen wollen, brauchen wir eben ein gemeinsames Grenzmanagement. Ursprünglich sollte die Agentur schon im kommenden Jahr aufgestockt werden. 10.000 EU-Grenzschützer sollten die Außengrenzen sichern. Doch dieser ambitionierte Plan erwies sich als Illusion. Man könne die Beamten schließlich nicht im Supermarkt bekommen, hieß es in vielen EU-Mitgliedstaaten. Es sei besser zu warten, bis ein effektiver Grenzschutz auch personell gewährleistet sei, als auf Papiertiger zu vertrauen. Mit der neuen Frist, 10.000 Beamte bis zum Jahr 2027, konnten sich jetzt alle Seiten anfreunden. Jetzt sollen neue Polizeikräfte gesucht und ausgebildet werden, anstatt vorhandene einfach nur zu verlagern, die dann in anderen Bereichen fehlen. Noch wichtiger dürften aber die neuen Kompetenzen für die EU-Grenzschutzagentur sein. Sie bekommt ein erweitertes Mandat. Geplant ist die Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Abschiebungen sollen deutlich erleichtert werden.
Frontex soll wachsen und mehr Kompetenz bekommen, aber nicht sofort. Andreas Meyer-Feist berichtete, weiter nicht einigen kann sich die EU auf die Verteilung der im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge. Die Mission zur Seenotrettung durch EU-Kriegsschiffe wird daher eingestellt. Auch das eine EU-Entscheidung in dieser Woche. Als Popstar einer neuen Jugendkultur wird sie derzeit gefeiert, die 16 Jahre alte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Heute ist Greta in Berlin und Potsdam unterwegs, spricht mit Klimaforschern und unterstützt den Schulstreik der deutschen Jugendlichen. Doch vom Streiken alleine verändert sich nicht die Welt. Klimaschutz à la Thunberg ist auch oder vor allem großer Verzicht, weniger Ressourcenverbrauch und weniger Mobilität zum Beispiel. In Thunbergs Heimat haben die Ideen der 16-Jährigen schon Nachahmer gefunden. Der Weg vom theoretischen Klimaschutzkonzept zum praktischen Vorbild hat begonnen. Bahn statt Flugzeug ist ein Beispiel von vielen kleinen Veränderungen, die Simonetta Dibbern aufgespürt hat.
Die zwei Polizisten, die kontrollieren, ob die Fridays for Future-Demonstration vor dem Stockholmer Parlament auch angemeldet ist, sind gerade weg. Greta Thunberg hatte ihre Dauergenehmigung gezückt und die beiden mit ihrem charmanten Lächeln verabschiedet. Dass die Jugendliche nicht in der Schule ist, hat die Beamten gar nicht interessiert.
Ich lerne gern und ich gehe sehr gerne zur Schule. Aber was hat es für einen Sinn, wenn die besten Wissenschaftler, die ja auch aus diesem Schulsystem kommen, nicht ernst genommen werden? Weder von den Politikern noch von der Gesellschaft.
Eine logische Frage. Abgesehen von ihrer Beharrlichkeit, ihrem Wissen um Zahlen und Fakten und von ihrem Charme sind es genau diese Fragen, mit der Greta Thunberg einen Nerv trifft. Wie das Kind im Märchen des Kaisers neue Kleider. Warum schöne Worte machen, wenn er doch nackt ist? Dass Greta nicht einfach damit aufhört, verdankt sie, wie sie selbst sagt, ihrer Asperger-Krankheit. Schwarz oder weiß, keine Kompromisse.
Ich glaube, die meisten Erwachsenen sind sich über den Ernst der Lage gar nicht im Klaren, sind nicht informiert über die Folgen ihres eigenen Handelns. Und sie haben keine Ahnung, wie leicht es ist, selbst etwas zu verändern.
Zum Beispiel auf dem Boden bleiben. Den Begriff Flügskam, sich fürs Fliegen schämen, hat Greta zwar nicht erfunden, dass das Wort von der Akademie für schwedische Sprache letztes Jahr ins Lexikon aufgenommen wurde, hat aber vielleicht doch mit ihr zu tun.
Yes, I think so. I made my mother, who's famous singer in Sweden.
Immerhin habe ich meine Mutter dazu gebracht, nicht mehr zu fliegen Und sie, eine berühmte Opernsängerin, ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Das hat eine große Debatte ausgelöst. Ich habe nur den Hashtag Ich bleibe am Boden erfunden.
Dass die Flügskam-Debatte so groß wurde, dafür ist auch Björn Wiemann verantwortlich, Kulturchef und Kolumnist von Dagens Nyheter, Schwedens überregionaler Tageszeitung. Die Redaktion ist nur ein paar U-Bahn-Stationen vom Parlament entfernt.
Ich glaube, das war das Ergebnis einer Diskussion auf unseren Leserseiten, fliegen oder nicht. Denn nach diesem Sommer 2018, da ist etwas passiert. Ich persönlich war erschüttert, als ich einen toten Baum sah, komplett vertrocknet, die Blätter abgefallen. So erschüttert, dass ich über nichts anderes mehr schreiben konnte. Und die Reaktion der Leser war enorm. So viel Energie, dass ich seitdem nicht mehr aufgehört habe.
Einige seiner wöchentlichen Kolumnen zu Klima und Kultur sind gerade als Buch erschienen. Spät auf Erden. 33 Gedanken zur größten Neuigkeit der Welt. Der Untertitel ist ironisch. Die Texte selbst mehr als ernst gemeint.
The same thing happened to our readers as happened to me. Something shook us.
Die Leute waren genauso geschockt wie ich, daher die große Resonanz. Und weil sie alleingelassen wurden von der Politik. Gleich nach diesem Sommer waren die Wahlen am 9. September. Und keine einzige Partei erwähnte dieses dramatische Erlebnis, das wir Bürger in den Wochen zuvor erlebt haben. Keine. Dieses Schweigen war absurd. Ich sage, es war geradezu pervers. Auch die Grünen haben komplett versagt, haben sich selbst gelobt für ihre Erfolge der letzten 4 Jahre, so wie die ganze Regierung, anstatt die Alarmglocken zu läuten. Darum sind ihnen die Wähler weggelaufen, obwohl sie ja eigentlich hätten zulegen müssen.
Knapp über die 4%-Hürde hat es die grüne Milieupartiet geschafft. Sie ist wieder an der Regierung beteiligt und lässt sich wieder auf zu viele Kompromisse ein, sagt Björn Wiemann von Dagens Nyheter. Gerade erst wurde die erst 2018 eingeführte CO2-Steuer auf Flugreisen wieder abgeschafft.
We're trying, of course, to change and to be part of this overall change in society, and we must do that not only journalistically.
Wir versuchen, diesen gesellschaftlichen Wandel nicht nur journalistisch zu begleiten, sondern auch vorzuleben. Also das tun, was wir predigen. Dazu gehört zum einen, dass wir unsere eigenen Reisegewohnheiten überprüfen, nicht mehr überall hinfliegen, sondern viel mit Skype und Telefon erledigen. Und zum anderen haben wir eine Kulturreise für unsere Leser entwickelt, nächsten Sommer. Wir haben einen Zug geschartert. Wir fahren von Stockholm nach Berlin, dann zur Biennale in Venedig, Verona, Wien und wieder zurück. Innerhalb kürzester Zeit waren 2 komplette Züge ausverkauft, 2x 340 Passagiere.
Etwa 2000 Euro kostet die kulturelle Kreuzfahrt im Nachtzug. Das ist unsere Aufgabe, sagt Björn Wiemann von Dagens Nyheter, den Menschen zu zeigen, was es für Alternativen gibt.
Instead of making it easier for us, our society in many ways have created obstacles for us.
Wir leben in einer Gesellschaft, die es uns schwer macht. Überall gibt es Hindernisse. Wenn man mit der Bahn von Stockholm nach Hamburg fahren will, müsste es eigentlich einen Nachtzug geben oder zumindest eine einfache Verbindung. Mit unserem Projekt machen wir vor, dass das geht. Wenn andere sich wundern, dass wir so viel Energie auf Klimafragen verwenden, weil Schweden doch so ein kleines Land ist, dann kann ich nur sagen, genau deswegen tun wir das, weil wir so klein sind. Wir können in vielen Dingen Vorreiter sein, wie wir es auch an Greta Thunberg sehen können. Ich denke, es ist kein Zufall, dass sie Schwedin ist.
Klimaschutz in Schweden, ein Land verändert sich. Die Reportage war das von Simonetta Dibbern. Mehr dazu morgen auch in den Gesichtern Europas um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk und auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de/Gesichter Europas. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten mit Christiane Florin und der Debatte, wie lebendig heute eigentlich noch die evangelische Kirche ist. Ist die evangelische Kirche tot, lautet die provokante Überschrift über eine sicher lebhafte Diskussion gleich. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.